Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Soul Shine. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin bei mir und freue mich sehr. Herzlich willkommen, Silvia Watzel.
Oh, Entschuldigung, Wetzel mit E.
Wetzel.
Waldemar Emil.
Entschuldigung.
Ich habe gedacht, Sie sehen das.
Sehr gut, genau, Silvia okay. Wetzel. Und zwar geht es heute um das Thema Gelassenheit, Mut und Zuversicht inmitten von Krisen. Ich glaube, dieses Thema können wir oder ist aktueller denn je, wenn wir uns im Außen anschauen, was vor allem politisch gerade abgeht auf dieser Welt, ist es umso wichtiger, bei sich zu sein und wieder so eine Gelassenheit und eine Zuversicht zu bekommen und auch eine Positivität. Und deshalb habe ich Silvia Wetzel eingeladen. Ich stelle sie ganz kurz vor. Sie ist Publizistin, Autorin und Meditationslehrerin. Das ist jetzt nur eine Kurzzusammenfassung. Sie macht so viele Dinge. Das werdet ihr gleich sehen. Sie spricht und schreibt über Buddhismus, aber auch über Feminismus im Buddhismus und unterrichtet seit 1986, da bin ich geboren, Entspannung, Meditation und Buddhismus im deutschsprachigen Raum und in Spanien. Mit ihrer Art der Reflexion von kulturellen Bedingungen und Geschlechterrollen ist sie eine Pionierin des Buddhismus im Westen. Ich freue mich so sehr, dass Sie heute hier sind bei mir und sich die Zeit genommen haben.
Ich freue mich auch. Guten Tag.
Guten Tag. Wir starten gleich. Und zwar erzählen Sie uns doch etwas zu Ihrer Lebensgeschichte. Ich weiß, Ihre Lebensgeschichte ist super interessant. Und genau, wir starten vielleicht. Wie kamen Sie denn überhaupt zur Meditation? Und mich interessieren auch ein bisschen die Stationen im Ausland und als Nonne.
Ja, ein wichtiger Punkt ist, ich bin im Schwarzwald in einer gemischt religiösen Familie, evangelisch-katholisch, bis vier Generationen vor mir aufgewachsen, weil bei uns im Schwarzwald, in diesem Handelsstädtchen, Flößerstädtchen, war der Stand letztlich wichtiger als die Religion. Fand ich interessant. Also mein Opa war evangelisch, meine Urgroßmutter war evangelisch und vier Geschwister meiner Mutter, alle katholisch, haben evangelische geheiratet. Ich hatte evangelische Cousinen und Cousins. Wir sind alle ich und meine vier Geschwister sind katholisch. Also alles gemischt und wir waren Urlaubsregion. Das heißt, ich habe als Kind mitgekriegt, die Engländer sind Anglikaner und die Holländer sind, glaube ich, Calvinisten. Und dann kamen Reformierte aus der Schweiz und was weiß ich was. Also ich habe als Kind schon mitgekriegt, es gibt andere Religionen. Und für mich war als Kind sowieso klar, alle Menschen kommen in den Himmel, die gut sind. Und meine Mutter, auch katholisch, aber sehr liberal, badisch-katholisch, sagt, alle kommen in den Himmel, wenn sie sich anständig benehmen.
Okay.
Das war schon mal die Grundausbildung. Dann habe ich 1968 Abitur gemacht. Das war eine Aufbruchszeit. Und da sind schon die ersten Leute nach Indien gefahren, aber erstmal wusste ich davon nichts. Ich bin halt nach Heidelberg zum Studium gegangen und mir ging dieses Schubladendenken der linken Bewegung und dann später der Frauenbewegung furchtbar auf den Geist. Man sollte nur eines sein, entweder sich an Moskau orientieren oder an China oder ganz feministisch sein oder, ja, das musste ich alles nicht lernen. Meine Mutter hat ein Geschäft, meine Großmutter hatte das Geschäft. Also ich wusste, dass Frauen Geschäfte führen können. Und dann sollte man nur Hippie sein und dann sollte man nur das sein. Ich fand das alles blöd. Und habe dann lieber Musik gemacht. Das konnte man relativ frei machen. Aber wir waren dann eine Frauenrockband. Die zweite die Frauenrockband, das war auch toll. Ja? Und, aber irgendwann wurde mir eine feste Stelle angeboten. Ich habe dann Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, weil das damals nach den Ostverträgen kamen ganz viele Leute aus Polen, aus Rumänien, jüdische Menschen aus der Sowjetunion, die durften ausreisen. Und ich hatte einfach Spaß an Multikulti. Ja, ich fand es toll, in einer Gruppe sechs verschiedene Nationalitäten. Ich habe denen Deutsch beigebracht und wie Deutschland funktioniert als Demokratie. Ich habe auch Politik studiert. Also es war gut. Dann boten die mir eine feste Stelle an und ich dachte, jetzt bis 65 am gleichen Arbeitsplatz. Nein, ich weiß ja noch gar nicht, was ich will. Ich habe nie völlig mit der Kirche gebrochen, aber ich merkte halt mit 13, 14, naja, was da alles so erzählt wird, glaube ich nicht. Obwohl es auf einer emotionalen Ebene mit Liedern und Liturgie für mich funktioniert hat. Also ich hatte sozusagen eine glückliche katholische Kindheit, aber dann Freiheit. Und war dann so am Suchen. Und eine Freundin von mir, die 3 Jahre älter ist und Ärztin ist, die ist 75 nach Indien gefahren und war bei tibetischen Lamas und kam zurück und erzählte mir ganz nüchtern, die war sehr nüchtern, ja, wenn du mal meditieren lernen willst, kannst du an den und den Ort gehen. Die sind in Ordnung, die sprechen Englisch und das Essen ist hygienisch. Sie war ja Ärztin. Und dann habe ich nach meiner zweiten China-Reise, ich war 75 in China, habe mir das mal angeguckt, 3 Wochen, war 77 mit einer Frauengruppe in China, habe mir das 3 Wochen angeguckt und bin dann auf dem Rückweg Hongkong, Kalkutta nach Indien und saß 4 Tage später im Himachal Pradesh in Dharamsala in einem Vortrag eines tibetischen Lamas. Und dessen Vortrag an dem Tag war zum Wohle aller Wesen, zum Wohle aller Wesen. Keine Gruppen sortieren, die mag ich nicht. Und ich dachte, jetzt bin ich angekommen. Und seither versuche ich zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und da waren natürlich viele Hippies.
Schön.
Und ja, dann bin ich 2 Jahre dort geblieben, in Dharamsala. Aber wir mussten ja alle 6 Monate wegen Visa-Problemen. Bin ich nach Koper, nach Nepal, zu Lama Thubten Jeshe, wo meine Freundin auch einen Kurs gemacht hatte. Und dann wieder nach Dharamsala und dann wieder nach Kopan, in der Nähe von Kathmandu und habe einfach so eine Grundausbildung bekommen. Bin dann zurückgekehrt nach 2 Jahren und
Eine
es war eben
Grundausbildung in was genau?
Buddhismus. Also wir haben einfach Meditation gelernt, wir haben aber auch Philosophie, also die buddhistische Philosophie kennengelernt. Ich habe ein bisschen Tibetisch studiert, habe sogar einen Sanskrit-Primer, also ein bisschen Sanskrit gelernt, dass ich wenigstens die Buchstaben lesen kann und die Begriffe zuordnen. Das ist tibetische Übersetzung von dem Sanskrit-Wort, weil der Buddhismus wurde ja sozusagen in Sanskrit niedergeschrieben und in Pali und zu den Tibetern gebracht. Ja, und dann kam ich zurück und dachte, wo gehe ich jetzt hin? Habe mir die europäischen Zentren angeguckt, in England, in Frankreich, in Italien. Und dann sagte mein tibetischer Lehrer, ja, es gibt da ein paar Leute in Deutschland, die wollen gerne ein Zentrum machen. Machst du mit? Und dann haben wir so ein Treffen mit ihm gehabt, als er Deutschland besuchte, 1980 im Herbst, runder Tisch. Und er hat einfach gefragt, was kannst du? Was kannst du? Was kannst du? Wir waren da 15 Leute. Ich kann Englisch, ich kann organisieren. Und ich finde Buddhismus toll. Und er sagte, okay, you become director. Du bist dann direkt. Und dann eine sagte, ich koche gerne und ich arbeite gerne im Garten. Okay. Und so haben wir unsere Jobs gehabt und sind dann eine Woche später mit Lama Yeshe nach Niederbayern gefahren, wo eine kleine Schule aufgegeben wurde und wir suchten jemand, der das übernimmt. Und Freunde von uns hatten die gekauft, aber ihre pubertierenden Kinder wollten nicht nach Niederbayern. Die wollten lieber in München bleiben. Dann haben sie uns das angeboten und dann haben wir es genommen. Und dann habe ich da 8 Jahre ein Zentrum aufgebaut mit 5 Leuten.
Zentrum für was genau?
Für Buddhismus.
Für Buddhismus.
Wir haben ein buddhistisches Zentrum, wir nannten es buddhistisches Haus, waren aber immer offen für andere Richtungen. Also wir haben auch Yoga. Und also Gastgruppen gehabt, weil ich bin ja komme aus dem Geschäftshaushalt. Ich wusste, mit tibetischen Gruppen mit 12 Leuten kann man dann so ein Zentrum nicht halten. Und dann haben wir eben Yoga-Gruppen in München angeboten. Ihr könnt hier, wir bekochen euch. Ja, Musik, also Gesangsgruppen. Wir hatten Ann Halprin eine große Gesangslehrerin aus USA bei uns zu Gast.
Schön.
Also wunderbar. Und dann kamen Benediktinermönche auf uns zu, die in der Nähe ein Kloster haben, Niederaltaich. Können wir mit ihnen in Austausch treten? Und dann sind wir dahin und dann haben wir mit denen alle möglichen Themen diskutiert. Dreifaltigkeit und Trikaya im Buddhismus, wo gibt es Parallelen, was sind Unterschiede? Und der Abt von dem Kloster hat das Jesusgebet gelehrt als Mantra. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich. Hat dazu ein Buch geschrieben und war ganz berühmt. Und immer kamen vor allen Dingen katholische Priester auf uns zu und fragten, wollt ihr Austausch? Und es war perfekt für mich.
Aber eine Frage, sind Sie denn zum Buddhismus übergetreten oder das nicht, oder?
Das werde ich oft gefragt, dann sage ich, ich passe in keine Schublade.
Okay.
Ich bin manchmal, ich war gestern bei einem ökumenischen Treffen im Nachbarort mit Muslimen und also drei Muslimas und evangelische und katholische und ich war die einzige Buddhistin da. Die andere Buddhistin war verhindert. Da sage ich dann, ich bin eine katholische Buddhistin.
Auch schön.
Weil ich, also meine Emotionalität, ja, also wenn ich in eine katholische Kirche gehe, vor allen Dingen Barock und so, da geht mein Herz auf. Wenn ich die Lieder höre, da geht mein Herz auf. Kommunion funktioniert weiterhin für mich, aber ich habe durch den Buddhismus, könnte ich sagen, mein katholisches Christentum verstehen gelernt, aber auch Protestantismus verstehen gelernt. Also Verhältnis, Erfahrungen, Liturgie, Texte habe ich durch den Buddhismus verstehen gelernt. Und in dem Sinne praktiziere ich buddhistisch, bin unendlich dankbar, weil ich dadurch die Wirkung und die Bedeutung von Religion und spiritueller Praxis überhaupt erst verstanden habe. Also nicht nur emotional und irgendwie aus Gewohnheit, aber die christlichen Symbole, ich bin halt hier aufgewachsen. Also das wirkt.
Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist mir in meiner Kindheit aufgefallen auch. Meine Mama ist ja also Christin, also evangelisch, und in Malaysia leben ja verschiedene Kulturen und Religionen zusammen.
Ja,
Also
ja.
die Muslime, dann die Hindus, meine Familie, dann die Buddhisten, und die Christen.
Ja.
Und das war so schön zu sehen in Malaysia, wenn halt ein buddhistisches Fest ist, geht man in buddhistischen Tempel. Wenn ein hinduistisches Fest ist, geht man in hinduistischen Tempel. Wenn Weihnachten ist, dann laden die Christen ein. Und
Ja.
dieses, ich fand das, ich habe das noch nirgends auf der Welt so gesehen, so ein Schmelztiegel an Religionen, um
Ja. Ja.
festzustellen, ah, jeder betet zu irgendeinem anderen Gott.
Ja.
Aber irgendwie, wenn man, also was mir aufgefallen ist, dass wenn die Menschen Religion richtig verstanden haben, dann sind sie eigentlich offen und nett und glauben einfach an was Höheres, egal was auch immer das ist.
Es gibt da einen ganz wunderbaren Witz. Wenn sich die Theologen der verschiedenen Traditionen treffen, dann streiten sie den ganzen Tag über die richtige Interpretation von Begriffen und dergleichen. Wenn sich die Yogis und Yoginis, die die meditieren, die praktizieren, treffen, sitzen sie am Tisch, gucken sich an, lächeln und sagen, ja, im Grunde genommen machen wir das Gleiche halt in unterschiedlichen Kulturen,
Ja,
mit
genau.
unterschiedlichen
Schön.
Zeitreu, also auch in unterschiedlichen Epochen. Und das gefällt mir, das mag ich gerne.
Schön. Und dann haben Sie in dieses Zentrum geleitet
Ja,
in
also wir waren
Niederbayern.
eine Gruppe von 5 Leuten. Wir hatten eine relativ hohe Verweildauer, also die meisten sind mindestens 5 Jahre da geblieben und haben sehr gut uns vernetzt in der Nachbarschaft. Da kamen die Landfrauen, als sie hörten, jemand von uns unterrichtet Yoga und haben gesagt, kann der nicht bei uns Yoga unterrichten? Haben wir gesagt, natürlich kann der das.
Super.
Ja, immer schön. Also wir hatten eine lokale Meditationsgruppe. Da kamen Leute von einem Geschäft, was Elektroartikel verkaufte. Der Friseur vom Nachbardorf kam. Also Leute, die ein indisches Kind adoptiert hatten, die wollten einfach ein bisschen Hintergrund kennenlernen. Wir hatten eine sehr lebendige lokale Meditationsgruppe.
Total schön.
Ja, war sehr schön. Ein Lehrer, eine Lehrerin, die Kommunionunterricht für die Katholiken erteilte, aber bei uns meditierte.
Okay, wow, schön. Ja, Meditation ist ja auch nicht an eine Religion gebunden.
Natürlich
Das ist
nicht.
frei.
Ja, aber die habe
Wunderbar.
ich probiert. Vor über 40 Jahren in Niederbayern, was eigentlich als ja, ein bisschen rückständig gilt, was aber überhaupt nicht stimmt.
Und wie ging es nach diesem Center weiter oder nach dem Zentrum?
Also irgendwann merkte ich, als ich anfing zu unterrichten, wenn ich dann nach Hause komme und schon wieder ein Kurs ist und schon wieder Leute im Haus, das wurde mir zu viel. Dann habe ich gesagt, ich will ein Zimmer für mich allein. Also ich hatte natürlich ein Zimmer. Ich will eine Wohnung für mich allein. Ich will meine Ruhe haben, damit ich mich auf Kurse vorbereiten kann, sie nachbereiten, Leute begleiten. Und das habe ich dann gemacht. Und über eine Freundin bin ich nach Frankfurt gekommen, habe 4 Jahre in Frankfurt gelebt. Ja, inzwischen war die Wende da. Und alte Freundinnen von mir aus Berlin, ich habe dann später in Berlin studiert, die haben gesagt, wir kaufen einen Vierkanthof in der Nähe von Berlin. Machst du mit? Dann bin ich dahin gefahren, habe mir das angeguckt und dann sind wir 93 in eine halbe Stunde südlich von Berlin auf einen Hof aufs Land gezogen. Und es war wunderbar. Ich habe da einfach gelebt in einem Frauenprojekt und bin dann immer weggefahren zum Unterrichten nach Berlin und nach Hamburg und überall hin. Ja, wunderbar.
Schön, sehr schön. Interessant, Sie machen ja auch noch ganz viele andere Dinge. Darüber dürfen Sie gerne nachher noch ein bisschen sprechen. Uns interessiert jetzt natürlich der Titel des heutigen Podcasts. Wie können Menschen Gelassenheit, Mut und Zuversicht finden, vor allem wenn wir uns die aktuellen Krisen anschauen?
Also meine Grundinspiration ist eine kurze Unterweisung aus der tibetischen Tradition, deren Elemente man in allen buddhistischen Traditionen findet, aber die haben das systematisiert. Die lieben Systeme, die haben von Indern gelernt. Ja, die 10 und die 5 und die 3 und die 4 und so wird es definiert und dann mit Leben gefüllt. Und sie haben drei Arten des Lernens. Fördern drei Arten des Vertrauens. Wir brauchen das ganze Leben lang Menschen, von denen wir lernen wollen. Sie nennen das Hören, weil es war ja eine mündliche Tradition zunächst, haben dann aber auch Lesen mit einbezogen, weil die Tibeter haben sich in Anlehnung an das Sanskrit ein Alphabet erstellen lassen. Das ist die einzige Gruppe aus dem sino-tibetischen Sprachraum, die ein Alphabet haben und keine Bilderschrift. Und das macht sie sehr offen für kognitive Zusammenhänge. Die können gut denken und die lieben das Denken und debattieren und Listen machen und so, das lieben sie einfach. Und wie soll ich das jetzt sagen? Also, habe ich gerade einen Faden verloren.
Also Sie haben gemeint, wir brauchen Menschen, von
Ja, wir
denen
brauchen
wir
Menschen,
etwas
von denen wir
lernen
lernen
können.
können.
Genau.
Und ich finde Hören sehr wichtig. Es reicht nicht, wenn man nur Bücher liest. Die sind wichtig. Ich liebe Bücher. Aber man muss Menschen, die man sieht, die man
Und fühle.
erlebt, ja, die auch Vorbild sein können. Und das weckt und stärkt das Vertrauen in andere Menschen. Und es ist nicht fertig, wenn man die Schule abgeschlossen hat oder die Lehre oder die Ausbildung. Das braucht man das ganze Leben. Ich brauche heute immer noch Vorbilder und ich habe hier ein paar im Ort, die sind 90 und fahren noch Fahrrad und
Schön.
machen ihren Garten. Und dann denke ich immer, ich sage das denen auch, ihr seid meine Vorbilder. Ja?
Schön.
Aber dann muss man das, was man gut findet, inspirierend findet, hilfreich findet, im eigenen Leben umsetzen. Also im Alltag ausprobieren, gucken, was funktioniert, was passt zu mir. Und dann entsteht Selbstvertrauen. Wir nennen das heutzutage auch Selbstwirksamkeit. Man übt etwas, man probiert etwas, sagt, das funktioniert nicht, aber das funktioniert. Aber beide Arten des Vertrauens haben Grenzen. Weil Lehrer und Lehrerinnen können sterben. Und wenn, ich bin jetzt 75, da sind schon einige gestorben, ja. Und mein Wissen und mein Können hat natürlich auch Grenzen. Manche Sachen kann ich nicht mehr so gut wie früher, ja. Ich vergesse Wörter. Begriffe, Namen, muss dann immer nachdenken oder verliere manchmal den Faden, passiert halt. Und dann sagen sie, braucht es Vertrauen in die tiefen Dimensionen des Lebens. Und das lernt man durch Meditation. Dazu muss man ein Thema gut kennen, weil sonst kann man nicht drüber meditieren. Zum Beispiel, eins meiner Lieblingsübungen ist, Tod ist sicher und der Zeitpunkt ist ungewiss. Und im Sterben hilft nichts außer Vertrauen und Einsicht. Und dann soll man das nach und nach verinnerlichen, indem man einen Satz rausnimmt oder ein Wort, je nach muss, kann man selber ausprobieren, und bewegt es sozusagen im Herzen. Und das ist der eigentliche Sinn von Meditari, von Meditieren. Das mittelalterliche, also das lateinische Wort Meditari heißt im Herzen bewegen. Eine Stelle aus der Schrift, ja, aus der Bibel, Neuen Testament, Alten Testament, und ich eben aus den Lehren, den Übungen, einen Satz im Herzen bewegen, immer wieder, ganz entspannt. Man kann nichts erzwingen. Und dann kann es passieren, dass einem plötzlich ein Licht aufgeht. Ja, das stimmt. Also Tod ist sicher, ich habe dann einfach meine Familie durchmeditiert. Natürlich habe ich meine Urgroßmutter gekannt, aber die ist gestorben, als ich 3 war. Mein Opa ist gestorben, als ich 5 war. Ein Nachbarkind ist gestorben, weil es Leukämie hatte mit 4. Ja, also dass das passiert und dass man nie weiß, wann. Und manche Leute sind im Frieden gestorben und von manchen habe ich gehört, die sind wütend gestorben. Ja, ist alles vorgekommen. Und dann kann man sozusagen, wenn man so ein Aha-Erlebnis hat, sagen wir ja, das soll man dann immer wieder erinnern. Das wird nie so intensiv gleich wieder sein. Das kann man auch nicht erzwingen. Aber wenn man das mal erlebt hat, dann weiß man, das stimmt. Und dann bewegt man das immer mehr im Herzen oder immer wieder. Und irgendwann können mir Leute erzählen, was sie wollen, dass das alles nur Neuronengewitter im Gehirn ist oder irgend sowas. Und dann sage ich, wenn du meinst, ich erlebe das anders. Es gibt eine Kraft, die ist größer als ich, die mich trägt. Was auch geschieht. Und ich hatte den Eindruck, dass die ersten, also eigentlich heutzutage nur noch Selbstwirksamkeit zählt. Alles, was man selber machen, kontrollieren kann. Und das bietet keine Stabilität. Das ist keine Grundlage für Zuversicht. Zuversicht entsteht durch diese drei, also ist meine Erfahrung, durch diese drei Dimensionen. Ich habe immer wieder Vertrauen zu anderen. Ich lese natürlich auch Bücher meines tibetischen Lehrers oder ich muss es nicht mal lesen. Ich sehe den vor mir und höre den reden. Ja. Aber es gibt auch westliche Philosophen und Philosophinnen. Ich liebe Hannah Arendt. Das ist meine große Heldin. Ich habe Vorträge von ihr auf CD gehört. Wenn ich was von ihr lese, ich höre ihre Stimme. Und ich habe sogar mal eine Person getroffen, die noch bei ihr studiert hat. Und fühle mich natürlich völlig verbunden und so. Also auch da, Hannah Arendt ist eine Person, die Vertrauen stärkt. Die hat so eine schwere Vergangenheit. Die war Jüdin, konnte keine Professorin hier werden, kam eine Zeit lang ins Lager nach Frankreich, ist mit in den letzten Tagen des Jahres 1939 noch nach USA entkommen, hat dort nicht leicht gelebt. Am Anfang sie hat nicht viel Geld, ja. Und das ist für mich auch, und hat nie ihre Zuversicht verloren und hat Freundschaften gepflegt. Ganz toll. Also so gibt es Menschen, von denen ich lerne.
Schön. Also
Und
ist der, um das so ein bisschen zusammenzufassen, der erste Tipp oder die erste Grundlage für Mut, Zuversicht und Gelassenheit ist, dass wir uns Menschen suchen, die positiv sind, die zuversichtlich sind und die uns selber inspirieren.
ja.
Inspirieren, besser zu werden, inspirieren, mehr bei uns anzukommen, inspirieren, mehr Zuversicht zu haben, was auch immer uns inspiriert. Es muss auf jeden Fall eine positive Inspiration sein.
Richtig. Und dann müssen wir das selber üben im Alltag. Wenn man das nur liest oder nur hört und sagt, ja, das ist ganz toll und die sind alle ganz toll, aber ich bin ja so ein kleines Würstchen, ich kann das alles nicht. Es nützt nichts. Also ich muss das, was mich berührt und inspiriert, ausprobieren. Und dann entsteht so ein gewisses Maß an, ja, Bestimmte Dinge kann ich machen. Ich kann freundlich sein zu anderen. Ich kann zuhören. Ich kann, ja, mit Leuten zusammen was bewirken. Deswegen finde ich dieses Zusammenarbeiten mit anderen unglaublich wichtig. Und in allen meinen Kursen empfehle ich, bildet Tandems, Zweiergruppen, damit ihr euch nach den Kursen einmal in der Woche, alle 2 Wochen, einmal im Monat austauscht über die Praxis. Ihr braucht vor Ort, wo ihr seid, beziehungsweise manche leben halt auf dem Dorf oder weit weg in einer Stadt, wo niemand sonst aus meinen Kursen lebt, dann halt per Telefon, also nicht nur schriftlich, sondern dass man miteinander redet, wie wir das jetzt machen. Aber auch regelmäßige Meditationspraxis. Jeden Tag ein bisschen und es ist nie perfekt. Manchmal bin ich einfach unkonzentriert und habe 25.000 Gedanken und ja, mei, dann ist es halt so. Dann bin ich heute nicht so gut drauf. Also treffe ich besser keine Entscheidungen, die wichtig sind für mein Leben. Da warte ich lieber, bis ich wieder besser beieinander bin.
Und ich habe eine Frage zum zweiten Punkt. Der
Ja.
zweite Punkt, haben Sie ja gesagt, dieses in die Tiefe gehen durch die Meditation und sich zum Beispiel Fragen stellen. Sie haben jetzt in Anführungsstrichen eine schwere Frage sich gestellt. Okay, der Tod ist sicher. Was passiert, wenn
Ja,
ich
ja, ja,
sterbe? Muss ich
ja.
zuversichtlich? Wie kann man vielleicht ein bisschen leichter starten? Ist es möglich? Also wenn man jetzt nicht gleich sich mit dem Tod
Ja.
konfrontieren will.
Ist übrigens der dritte Punkt. Der erste Punkt, von anderen lernen. Zweite, selber ausprobieren. Das dritte,
Ah,
meditieren.
alles klar.
Und dann einfach das, was man kann. Also wenn ich durch Städtchen gehe, wir sind eine Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern und vielen Touristen und so. Ja, und da sehe ich natürlich manchmal Leute, die ich nicht gepflegt finde oder fett finde oder was weiß ich, was unsympathisch finde. Und dann kann ich mir in der Meditation das mal angucken, ja, was stört mich da eigentlich? Und einfach manchmal, mögest du glücklich sein, mögest du glücklich sein, mögest du glücklich sein. Und das übe ich auch mit einem Herrn T. in USA. Ja, also ich habe in den 70ern in Indien und Nepal habe ich über Nixon meditiert und über den Schah von Persien und immer, okay, wenn ihr glücklich wärt, würdet ihr euch anständiger verhalten und mitfühlender. Und verkürzt kann ich sagen, wenn die Dinge gut laufen, dann übe ich Güte, Wohlwollen, Freundlichkeit und Freude über das, was die anderen Positives tun, aber auch was ich Positives tue. Und wenn es schwierig wird, dann übe ich Mitgefühl. Ich denke dran, die Person leidet vielleicht, ist frustriert, ist unglücklich und deswegen verhält sie sich so oder hat eine Selbstablehnung oder isst zu viel als Kompensation für Ängste und Unsicherheit, was auch immer. Und Gelassenheit oder Gleichmut aus Einsicht, dass niemand sein Leben voll im Griff hat. Ich auch nicht. Das
Und
Leben
das
ist
heißt, wenn man
nicht.
jetzt jemand wünscht, also sei es ein Politiker, das ja diese Metta-Meditation, mögest du glücklich
Genau.
sein, sich das auch vorstellt, die Energie sozusagen dahin schickt,
Ja,
dass man dann
genau.
irgendwie auch mehr Mitgefühl bekommt.
Genau. Und es gibt auch so eine Übung bei den Tibetern, die soll man aber dosiert üben und immer nur so lange, wie man es gut machen kann. Wenn ich sehe, dass jemand leidet, also hinkt oder meinetwegen auch zornig ist oder so, ich nehme dir mit dem Einatmen dein Leiden ab. Und schenke dir mit dem Ausatmen Frieden, Freundlichkeit, Zuversicht, was auch immer ich denke, was die Person brauchen könnte. Aber der Vorschlag ist kurz. Also das soll man jetzt nicht 3/4 Stunde lang machen mit Leuten, die man am ganz, ganz, ganz allerblödesten findet, weil das oder sonst bricht man zusammen. Also einfach ein bisschen probieren.
Und ich habe eine Frage, ich glaube, weil das aktuell hier in Europa so ist, beziehungsweise ich schon einige Menschen kenne, die Ängste haben, wie die politische Lage so weitergeht. Ich meine, man hört nur, okay, die ganzen Verteidigungsausgaben steigen, USA unterstützt uns nicht mehr, Ukraine-Russland-Krieg ist gar nicht so weit weg von uns. Ich glaube, das ist so ein aktuelles Thema, wo viele Ängste hochkommen in der Gesellschaft. Was könnte man hier konkret tun?
Also ich glaube an die Kraft von Gebeten. Also wenn man immer nur denkt, das geht schief und das geht schief und die sind doof und die sind doof und das ist schlimm, dass man dann sozusagen mit Gedanken die Luft verpestet. Während wenn ich mir wünsche, ich stehe morgens auf, mache mein kleines Ritual an meinem kleinen Altar und sage erstmal Dankeschön, fällt mir zurzeit sehr, sehr leicht. Danke, danke, danke. Ich habe eine Wohnung, hier ist kein Brand, ist kein Feuer, hier ist keine Überschwemmung, hier ist kein Krieg, ich habe genug zu essen, es gibt nette Leute, ich bin nicht krank. Ja, es gibt ja Leute in meinem Alter, die liegen in der Klinik oder in Pflegestation oder was weiß ich was. Also danke, danke, danke für alles, was da ist. Und dann bitte ich jeden Tag, mögen es Leute geben, die für Waffenstillstand in der Ukraine, in Nahost, in Afrika, im Jemen, in Syrien und so weiter sorgen. Zähle ich alles auf, was ich halt am letzten Tag gehört oder gelesen habe. Gebete, Wunschgebete, die fördern, denke ich, auch wirklich real gute Energie.
Wunderschön.
Und ein Lama hat mal gesagt, vielleicht, wir haben gefragt, wie funktioniert das? Und sagt er, ja, vielleicht hat die Person plötzlich einen schönen Gedanken oder freut sich über was, weiß gar nicht warum. Weil sozusagen wir gute Energie in die Welt schicken. Und ich glaube das. Ich meine, ich habe eine buddhistische Kollegin, die hat vor Atomkraftwerken Meditationsübungen gemacht. Harrisburg und ja. Also kann man
Schön.
machen.
Ja, es gibt ja auch so Friedensmeditationen, ja, war oh, schön.
Ja, genau, das
Gebete, schön.
finde ich unglaublich schön. Und was mir hilft, ist mein Geschichtswissen. Das Römische Reich ist untergegangen, es war furchtbar. Da war so lange Zeit stabiles Reisen möglich, sicheres Reisen möglich. Also ich bin noch über eine Römerstraße in Irland gelaufen. Also in verschiedenen europäischen Ländern habe ich Römerstraßen betreten, die immer noch existieren. Und dann ist es zusammengebrochen. Und dann kam die Völkerwanderung. Da ging alles drunter und drüber hier. Und irgendwann gab es wieder Frieden. Dann kam der 30-jährige Krieg. 30 Jahre lang. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung umgekommen. Durch Krankheit und durch Waffen. Das ist vorbeigegangen. Deutschland und Frankreich waren Erzfeinde. Wir waren französische Besatzungszone hier. Aber die waren sehr nett zu uns Kindern, haben uns immer Bonbons geschenkt und waren freundlich. Und jetzt gibt es unglaublich viele gute Bezüge zwischen Deutschland und Frankreich. Austausch von Menschen, Schüleraustausch haben wir gemacht. Also ich vertraue darauf, es gibt Krisen und die Welt wird nicht perfekt. Das sage ich immer den Menschen aus dem politischen Umfeld, die sagen, man müsste bloß das und das und das und das ändern, dann wäre die Welt perfekt, sage ich. Dazu brauchst du Leute, die mitfühlend sind, die zuhören können, die pragmatisch sind, die kooperieren wollen, die Kompromisse schließen können. Und das, davon gibt es nicht so viele. Und deswegen, das ist mein letzter Punkt jetzt, lokal, wo man ist, versuchen, mit Menschen auszukommen. Das ist
Schön.
die Schule der Demokratie.
Das ist schön, ja. Ja, weil wir häufig ja diese Schubladendenken haben oder denken, ja, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Aber jeder hat ja seine Ängste.
Ich habe ja
Jeder.
auch, ich merke das ja auch, ich habe auch Ängste. Weil
Jeder.
ich war in Russland, ich habe Russisch studiert, ich war in Leningrad damals. Wenn ich da Fotos, Bilder sehe im Fernsehen, dann erkenne ich Orte wieder, wo ich war. Oder ich war auf dem Maidan in Kiew. Wir haben die Klöster dort besucht. Also das tut schon sehr, sehr weh. Und ich kenne unglaublich nette Russen. Also wir hatten eine gute Zeit miteinander. Also liebenswürdige Menschen, sehr emotional, sehr einfühlsam, freundlich, hilfsbereit.
Schön.
Mir tut es alles weh, aber ich bete halt für gute Kooperation und versuche es hier so gut es geht.
Das ist sehr schön. Und lokal schauen, dass man auskommt, ja,
Ja.
mit den Menschen.
Ja, also ich habe hier, wir haben halt natürlich auch Wahlen gehabt, letztes Jahr Europawahl und jetzt Bundestagswahl und da habe ich, da gab es halt vorher Stände. Übrigens, die AfD hatte zwar einen Stand, aber das waren niemand aus unserem Ort. Es waren Leute von anderen Orten und ich habe mit den SPD-Vertretern gesprochen und mit den Grünen und mit, was es halt hier gibt und was sie sich so vorstellen und so. Und die kooperieren im Gemeinderat. Die arbeiten halt zusammen. Warten Sie, können Sie einen Moment? Da klingelt der Postler.
Es geht gleich weiter hier.
Naja.
Ich glaube, wir haben schon super viel hier mitgenommen. Und ich glaube, wir können lernen, im Alltag toleranter auch zu werden. Und dass das die Zuversicht steigert. Das heißt, dass wir zum Beispiel, wenn wir jemanden haben, der komplett konträrer Meinung ist, zu schauen, welche Gemeinsamkeiten haben wir denn? Was verbindet uns? Weil wir uns ganz häufig darauf konzentrieren, was uns unterscheidet. Aber manchmal, wir haben so viele Schnittmengen mit so vielen Menschen, dass es schön ist und dass dann auch gar nicht mehr so dieser Hass oder dieser Spalt in der Gesellschaft kommt. So, jetzt ist sie wieder da und darf wieder übernehmen.
Ja, weil wir helfen uns gegenseitig im Haus. Wir sind drei Parteien, nehmen natürlich Pakete für uns an.
Schön.
Ja.
Sehr gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Mit Gebeten.
Ja.
Ich habe gerade erwähnt auch nochmal, dass es so wichtig ist. Das fand ich richtig schön, dass man, was Sie gesagt haben, dass man schaut in dem Ort, wo man lebt, dass man schaut, es gibt ja oft entgegengesetzte Meinungen und dass wir schauen, dass die, die konträre Meinung sind, dass wir schauen, was haben wir denn gemeinsam mit ihnen? Weil wir schauen uns oft ganz oft darauf, was spaltet uns denn? Aber
Ja.
was haben wir denn gemeinsam? Und dass das dann, ja, wir uns darauf auch konzentrieren.
Und ich glaube, das ist die Schule der Demokratie, dass man lernt mit Menschen, die anders ticken. Ich meine, wir sind juristisch und bei Wahlen gleich. Aber jeder Mensch ist ein Unikat. Wir sind alle völlig verschieden. Und Hannah Arendt sagt, Politik und Recht ist der Bereich der Gleichheit. Und die Gesellschaft ist der Bereich der Unterschiede. Da darf jeder nach seiner Fasson selig werden und jede natürlich auch. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Ich kann dem Verein beitreten, den ich will. Ich muss nicht in einen bestimmten Verein, weil da alle rein müssen. Und da lernt man miteinander auskommen.
Das stimmt.
Das ist nicht einfach.
Ja, das fand ich ganz schön. Das habe ich von einer, das ist der holistische Psychologin, Dr. Nicole Para in den USA.
Ja.
Ich finde die sehr inspirierend. Die hat Millionen an Followern, weil die einfach die Psychologie mal ganzheitlich betrachtet. Und die
Ja.
sagt, die höchste Kunst an emotionaler Intelligenz ist es, im Prinzip mit vielen Menschen klarzukommen. Das heißt, die anderen Meinungen zu verstehen, die anderen Bewusstseinsebenen zu akzeptieren und trotzdem ja, wohlwollend und mit ihnen zurechtzukommen.
Also da habe ich also zu beidem, zu den psychologischen Aspekten, die ich natürlich auch reflektiere und zum Thema Demokratie, das ist eigentlich eine völlige Überforderung von Menschen. Weil dazu müssten sie in der Lage sein, die Perspektive zu wechseln, die Perspektive von anderen wahrzunehmen und mal zuzuhören. Also es gibt ein altes Bild von den indigenen Stämmen, mal in den Mokassins der anderen zu gehen. Das hat mich als Jugendliche sehr inspiriert, das Bild, ja.
Wunderschön, ja.
Das ist so schwer. Ich meine, ich merke es selber, wenn ich Leute doof finde oder dumm finde in ihren Argumenten, da muss ich richtig, also da hilft mir natürlich mein Meditationstraining, dass ich nach 2 Minuten sage, okay, ich höre jetzt einfach mal zu. Wie meinst du das? Was ist dir dabei wichtig? Um zumindest zu verstehen, wie jemand zu so einer Haltung kommen kann, die ich nicht angemessen finde.
Ja. Schön, ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz viel gelernt. Haben Sie noch irgendwie einen konkreten Tipp, konkrete Idee, um einfach im Alltag mehr Gelassenheit im Leben irgendwie zu spüren, umzusetzen?
Also ein wichtiger Punkt ist noch, dass man nicht ständig im Hamsterrad rumrennt, dass man Pausen macht und dann nicht eine halbe Stunde lang daddelt und Internet und dies und das und jenes und googelt. Und manchmal geht mir das so auf den Geist, wenn ich mit einer Freundin Kaffee trinke und wir auf ein Thema kommen, wo wir beide nicht so viel Ahnung haben. Wenn die dann sagt, du, ich google das, ich brauche es nicht zu googeln. Wir können uns einfach darüber unterhalten, was wir verstehen. Ja, also man braucht Räume, wo man auch mal einfach die Seele baumeln lässt, hat man früher gesagt. Ich weiß noch, ich habe früher die alten Leute auf der Bank vor ihrem Haus sitzen sehen und die haben sozusagen Löcher in die Luft geguckt,
Schön.
ein bisschen mal geredet, aber dann auch wieder geguckt und gar nichts gemacht und so. Also ich finde, also ich habe da das neue Sabbatprinzip erfunden. Ein Siebtel des wachen Tages, sagen wir mal 14 Stunden, wenn man 8 Stunden Schlaf und Vorbereitung fürs Schlafen und Aufwachen und so nimmt. Also etwa 2 Stunden am Tag nicht verplanen. Wo man nicht, ich
Sehr
muss das und
schön.
das und das, dann eine Liste, dann eine Liste abarbeiten. Ein Siebtel der Woche ohne Pläne. Und ich nehme weiterhin christliche Prägung, den Sonntag. Keine Wäsche waschen, keine Erledigungen machen, keine Mails machen. Der Sonntag ist einfach frei. Und wenn es geht, ein Siebtel des Vierteljahres, also des Quartals, das wäre ein volles Wochenende ohne Termine, ohne Verabredungen. Da darf man sich natürlich spontan mit jemandem treffen, aber nicht Listen abarbeiten. Und wenn man es ganz luxuriös mag, und das mache ich seit Jahren, ein Siebtel des Jahres, so ungefähr 6 Wochen Rückzug, wo ich eben, da gehe ich schon einkaufen noch, weil ich jetzt ja hier lebe, aber nichts machen muss. Nichts schreibe, also keine Essays schreibe und keine Interviews mache und einfach für mich bleibe und auch spüre, also das ist der Punkt dabei. Man spürt dann mehr Intuition, kann man das nennen, innere Weisheit. Aber das braucht Raum. Und der Begriff dafür ist Muße. Ich muss, also müssen und Muße kommt aus der gleichen Wurzel. Das sind so polare Bedeutungen. Müssen, 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 müssen. Und Muße frei von äußeren und inneren Zwängen. Wobei, wenn man meditiert, merkt man, von äußeren Zwängen kann man sich leicht frei machen. Also nicht leicht, aber das geht noch zu sagen, 2 Stunden. Keine Termine, kein Telefon, keine Mails, ja, nicht kochen, nicht Ruhe. Aber dann merkt man die inneren Zwänge. Ich sollte aber, ich sollte aber, ich sollte aber. Warum muss ich immer? Also man merkt dann diese inneren Zwänge. Und der einzige Fortschritt, den ich beim Meditieren für mich entdecke, ist, ich merke die inneren Zwänge schneller. Und füttere sie nicht mit, ja, das musst du, ja, das musst du, sondern hallo, ist ja gut, jetzt. Und in dem Moment, wo man solche Gedanken nicht festhält und füttert, gehen sie von alleine wieder. Das lernt man auch beim Meditieren. Die Gedanken kommen und wenn man sie dann füttert, ja, genau, genau, dann bleiben sie. Aber wenn man sie nicht füttert, nicht festhält, dann gehen sie, dann kommt plötzlich ein anderer Gedanke und wieder ein Gedanke. Und das ist eine Übung, die ist nicht einfach, aber die mache ich eben auch. Dass ich einfach sitze, ein bisschen den Atem spüre, ganz normaler Rhythmus, ohne den zu strukturieren oder so. So 10, ich sage immer 10% als Geländer. Und ansonsten dürfen alle Gedanken kommen, die wollen, aber ich versuche, ich übe mich darin, sie nicht festzuhalten.
Sie immer wieder ziehen zu lassen, wie so eine Wolke, ja.
Einfach ziehen sie, aber das ist nicht einfach, weil wir denken, ich muss sie jetzt ziehen lassen. Weg damit, fort. Also das ist anspruchsvoll und es demütigt unseren Kontrollgeist, der ja alles kontrollieren will und ich kann das selber und ich kann das selber. Manchmal habe ich das Gefühl, wir benehmen uns da wie Kleinkinder, die halt lernen, das selber zu machen. Haben Sie Kinder?
Ja, genau, ich habe zwei
Dann
Kinder.
wissen Sie das. Selber, selber.
Ja, genau.
Irgendwann kommt es, dass sie alles selber
Ja,
machen,
ja.
obwohl sie es noch gar nicht können. Ja, aber gut. Also das ist eine Übung und Noch was? Man kann den Weg nicht alleine gehen. Man braucht Begleitung, die einem inspiriert und von denen man was lernen kann. Man braucht Mitmensch, also man braucht die eigene Übung, aber auch Mitmenschen, mit denen man das teilt. Im Christentum ist das halt die Gemeinde, die sich wenigstens einmal die Woche trifft. Und dann gibt es ja meistens auch noch Projekte, wo man, also wir haben hier einen Bibelkreis in Wolfach
Schön.
und
Meine
den
Mutter ist
schauen.
auch bei sowas oder so. Ja, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber
Wunderschön.
ja, einmal die Woche.
Einmal die Woche, 1,5 Stunden treffen wir uns.
Schön.
1,5 Stunden. Eine Stunde und lesen immer das Evangelium vom nächsten Sonntag, am Freitagabend. Und jetzt in der Fastenzeit haben wir das zum Teil gespielt. Also das Evangelium einfach, okay, wer spielt den verlorenen Sohn? Wer spielt die Söhne, den Sohn, der zu Hause geblieben ist? Wer spielt den Vater? Wer spielt die Mutter? Ja. Und einfach sowas. So. Sich in eine andere Perspektive hineinversetzen.
Schön,
Ja.
sehr gut. Ich glaube, jetzt haben Sie ganz viele nochmal konkrete Tipps gegeben, was wirklich schön ist. Also raus aus dem Hamsterrad, sich Zeit nehmen fürs Nichtstun. Wirklich richtig schön. In dieser hektischen Welt umso wichtiger denn je. Und was ich auch wirklich, wirklich empfehlen kann, ist dieser Rückzug, was Sie erwähnt haben. Weil ich selber, ich habe ja auch zwei Kinder und es ist natürlich schwierig, im Familienalltag das zu machen. Aber ich
Ja,
habe das letzte Jahr und ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Also ich mag das eigentlich sehr, mit anderen Menschen zu sein. Aber ich habe mir letztes Jahr zwei Auszeiten gegönnt, nur
Oh, schön.
und ich habe ganz viel meditiert, war bei mir, war in der Natur, habe das
Ja,
genossen
ja.
und mal nichts zu sprechen. Und das war, ich habe so viel Energie dadurch getankt. Ich war so sehr mit mir, mit meiner Intuition verbunden. Ich kann das
Ja,
wirklich
ja.
jedem nahelegen. Auch wenn man vielleicht einen stressigen Alltag hat, sich immer wieder auch Zeiten für sich zu nehmen.
Aber vielleicht wirklich erstmal in kleinen Dosen,
Genau.
sonst fühlt man sich wieder überfordert.
Genau,
Also
ja. Nee, es
unsere
reicht ja auch mal
Lehrer.
ein halber Tag oder mal ein Tag
Ja,
einfach
genau.
mal schon, genau, einfach mal anfangen.
Aber auch mit der Meditation, man muss nicht gleich eine halbe Stunde sitzen. Es wird manchmal gesagt, 5 Minuten innehalten, dreimal am Tag.
Schön.
Einfach mal probieren, dass man nicht unter Druck kommt, sondern okay, und dann 10 Minuten.
Genau,
Werde ich
sehr,
schon.
sehr schön. Mensch, jetzt haben wir aber wirklich viel hier mitnehmen
Große
können.
Themen.
Ja, sehr schön. Was können Sie denn den Zuhörern heute noch mitgeben?
Lassen Sie den Podcast auf sich wirken und wenn Sie irgendwas inspiriert, probieren Sie das 5 Minuten am Tag oder 6-mal die Woche, 5, 10 Minuten einfach aus. Ob das irgendwas Ihnen gibt oder in Ihnen Vertrauen stärkt oder so. Probieren Sie es aus und suchen Sie Leute in Ihrem Umfeld, die auch so etwas gut finden. Weil eine Person reicht da schon erstmal, dass man sich austauschen kann. Und ansonsten pflegen Sie Ihre Beziehungen in der Familie, Freundschaften, auf der Arbeit, also einfach wo, Ehrenamt, da wo Sie sich bewegen. Und wenn Sie spirituelle Interessen haben, dann halt auch suchen Sie sich vielleicht eine Meditationsgruppe oder gehen Sie zur Kirchengemeinde. Also einfach, wo andere sich regelmäßig treffen, weil das hilft auch. Zu
Schön.
sehen, andere machen das auch. So.
Sehr schön. Jetzt sind wir am Ende angekommen und es ist jetzt noch Zeit für Sie. Sie können gerne noch vorstellen, was Sie sonst noch alles machen, wo man Sie finden kann, was für Projekte gerade anstehen. Sie haben ja vorher nur einen ganz, ganz kleinen Teil erzählt. Dafür ist jetzt der Raum.
Also für Leute, die gerne lesen, ich habe viele Bücher geschrieben, zum Teil auch mit einer Psychotherapeutin zusammen, mit Luise Reddemann. Und die kann man alle, also wenn man im Buchhandel geht und sagt, ich möchte gerne ein Buch von Frau Sylvia Wetzel, dann finden die das. Ja? Ich habe ein Buch über Muße geschrieben, über Vertrauen, kleine Bändchen, kosten 8 Euro. Ich habe über die Säulen des Lebens, Beziehungspflege. Ich habe über Buddhismus, Christentum, ja. Erwachen und Erlösung. Eine Buddhistin interpretiert das Christentum so. Also da gibt es für Leute, die gerne lesen, eine Möglichkeit. Dann machen wir seit 21, mache ich mit einer Kollegin zusammen Podcasts, Audio-Podcasts. Die sind auf meiner Homepage. Die kann man einfach anhören oder runterladen. Und ich mache dann Vorschläge für Spenden. Man muss dann nichts dafür bezahlen. Das ist kostenlos, aber man darf was spenden, denn wir unterstützen zum Beispiel Mädchen und Frauen in Indien und Nepal, dass sie eine Ausbildung kriegen,
Schön.
dass die Schulausbildung machen können, dass die buddhistische Lehrerinnen werden können. Also da gibt es eine ganze Gruppe, die das macht. Ja. Und weitere Tipps gibt es halt auf der Homepage.
Sehr schön. Vielen Dank. Dann glaube ich, durften wir heute ganz, ganz viel lernen und mitnehmen und eine positive Inspiration für uns heute mitnehmen. Also der erste Punkt ist schon mal abgehakt. Genau, jetzt geht es eigentlich ans Anwenden und danach in die Tiefe gehen. Auch ich durfte sehr viel mitnehmen. Deshalb vielen Dank, dass Sie heute bei mir hier zu Besuch waren.
Ich danke
Dankeschön.
Ihnen auch. Ich freue mich immer über solche Gespräche, denn da entsteht einfach immer was Neues.
Ja.
Weil die Fragen wecken etwas in mir, was ich so vielleicht noch nicht formuliert habe oder.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Dann macht's gut. Tschüss, eure Nadja.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal hier abonnierst und eine positive Bewertung dalässt. Ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust und dir meine Webseite anschaust. Hier kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen. Da verpasst du dann keine einzige Podcast-Folge mehr und bekommst immer Tipps und Inspirationen rund um ein glückliches Leben.